Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Herzlich willkommen an Sie alle und herzlich willkommen Aka Mochidaze aus Georgien.
Guten Tag. Vielen Dank.
Aka Mochidaze ist einer der bekanntesten georgischen Schriftsteller. Er ist 66 in Tiflis geboren worden. Er hat mehr als 20 Bände, 20 Bücher, die meisten davon Romane, 3 Sammlungen mit Kurzgeschichten, darunter auch einige Sachbücher noch veröffentlicht. Er ist einer der meistgelesenen auf jeden Fall und er hat auch an der Universität in Tiflis gelehrt, hat einige wichtige Literaturpreise, den wichtigsten, den Sabah-Preis in Georgien, auch gleich 5-mal erhalten. Und er lebt in London, weswegen wir auch mit einer Übersetzung arbeiten ins Englische. Und Sie werden das hoffentlich alles gut hören. Sie haben auch, Herr Mochidaze, bei der Eröffnung des Gastlandauftritts von Georgien zusammen mit Nina Haratischvili eine Rede gehalten. Und die war sehr interessant, weil sie sehr zurückhaltend war. Und Sie haben darin 2 Sätze gesagt, bei denen ich gerne nachfragen möchte. Bevor wir zu Ihren Büchern kommen, die sehr interessant sind. Sie haben gesagt, unsere Literatur, die georgische, ist gleichermaßen unsere Beichte und unser Traum. Eine sehr katholische Auskunft scheint mir. Was meinen Sie mit Beichte, was mit Traum?
Dream is a common thing in Georgia.
Traum ist ja etwas, was wir alle kennen in Georgien. Unsere Geschichte hat einen großen Anteil Traum. Ein großer Teil unserer Geschichte ist die Geschichte des Überlebens, etwas zu erhalten, weil wir so klein sind und wir sind umgeben von 3 oder 5 großen anderen Ländern. Jeder, seit den Römern, dann die Russen, haben uns besetzt. Gehalten. Also da kommen die Träume her. Es sind keine sehr präzisen Träume, sondern Träume, die irgendwo da eben nirgendwo angesiedelt sind, die man vielleicht nie ergreifen kann. Aber da ist immer noch dieser Traum da oben. Das ist ein gemeinsamer nationaler Traum, sowas in der Art. Und Beichte, ja, Beichte im Schreiben. Schreiben ist ja eine Art von Beichte. Selbst wenn man einfach nur einen Krimi schreibt über irgendein Verbrechen, da beichtet man doch irgendetwas gleichzeitig. Die Beichte, das Beichtelement ist immer irgendwie da. Auch wenn man etwas versteckt, zeigt man sich doch selber dadurch. Man hält es von den anderen fern, aber es kommt dennoch raus, weil es aus dem Bewusstsein, aus dem Herzen kommt. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Es ist im Grunde etwas ganz Einfaches als Konzept.
Sie haben in dieser Rede auch sehr unpathetisch und sehr schön geredet über die Rolle der Literatur für das Überleben eines kleinen Landes mit einem eigenen Alphabet und einer eigenen Schrift. Aber am Ende erwähnen Sie in einem Satz, und das war der zweite, nach dem ich unbedingt fragen wollte, erwähnen Sie in einem Satz die Tatsache, dass es möglich sei, dass ein Schriftsteller physisch angegriffen wird. Sodass sich manche offenbar verkleiden, wenn sie auf den Straßen spazieren gehen wollen. Was ist da los in der georgischen Gesellschaft, dass Schriftsteller angegriffen werden können?
Ja, das passiert nicht immer, aber es passiert manchmal in Georgien. Das ist vielleicht etwas, was nach der sowjetischen Zeit passiert ist. Nicht? Recht und Gesetz gelten nicht mehr so. Und ich habe jetzt auch keine spezifischen Beispiele. Es gibt 3 oder 4 Schriftsteller, deren Namen ich jetzt nicht mehr weiß, die in den letzten Jahren das Land verlassen haben, deswegen, weil sie sich bedroht fühlten. Die Leute, da gibt es so viele Geschichten, die da, eine Geschichte im Lande, die nicht so schön ist. Und diese Dinge, ja, die passieren. Da gibt es vielleicht auch eine gewisse Tradition. Wir haben ja diese sowjetische Tradition, die immer durchkommt. Aber so fühlten sich die Schriftsteller. Vor 300 Jahren gab es einen Poeten, einen Dichter, der musste ins Exil deswegen. Also irgendwie ist das immer so? Das scheint eine Tradition zu sein. Kommt natürlich auch darauf an, was jemand schreibt, was für eine Position man hat. In Georgien ist es so, dass man viel über Schriftstellerei spricht, auch in der Zeitung. Ich bin kein großes Beispiel, aber es gibt Schriftsteller, bei denen ist das so. Ich wollte einfach nur sagen, ich wollte über diese Menschen sprechen, ich wollte sie einfach mal nennen. Und es ist dann natürlich immer wieder schön, wenn man sich dann wieder trifft, die Generation in den 90er Jahren, diese Schriftsteller aus den 90er Jahren, die ich vor 20, 30 Jahren mal kannte. Wir haben uns dann wieder getroffen und wir haben uns dann unterhalten im Zug und wir haben uns auch über andere Dinge unterhalten, also die Buchmesse. Aber es war schön, einfach zusammen zu sein, wieder mit diesen alten Kollegen von damals.
Sie sind ausgewandert nach London. Warum sind Sie umgezogen nach London und leben nun dort?
Jeder fragt mich das. Ich habe das mit der Familie gemacht. Das hat nichts mit Ideologie oder Lebensbedingungen zu tun oder irgendwas. Und ich mag einfach auch diese angelsächsische, britisch-amerikanische Literatur, die ich schon als Kind gelesen habe. Und ich war ja ein erwachsener Mann in den 40ern, als ich nach London ging. Aber viel hat mit der Familie zu tun. Ich verbringe jetzt allerdings sehr, sehr viel Zeit in Georgien. Und jetzt kann man ja eine Zeit lang in Georgien sein und dann immer wieder mal zurückfahren und dann in Frieden ankommen.
Das habe ich mir auch gedacht, dass Sie eigentlich dort öfter sein müssten, denn Ihre Bücher, die ich habe lesen können, und das sind ja in schneller Folge bisher 3, Reise nach Karabach bei Weidle, der Filmvorführer, auch im Weidle Verlag, und Obolé beim Mitteldeutschen Verlag. Das sind ja Bücher, die voll von georgischer Geschichte stecken. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man die in London schreiben kann, sondern man muss eigentlich immer wieder zurück in das Land und auch Kontakt haben, weil diese Bücher so voll sind.
Ja, Obolé habe ich allerdings in London geschrieben. Die anderen habe ich in Istanbul geschrieben. Und ein Buch auch in Georgien, die Reise nach Karabach, das habe ich vor vielen Jahren geschrieben. Also da bin ich jetzt ganz weit entfernt von diesem Buch. Aber ich suche mir unterschiedliche Orte aus. Wenn ich schreibe, dann will ich einfach isoliert sein. Ich will nicht gestört sein. Ich habe ja das Buch im Kopf. Ich will es einfach nur auf Papier bringen. Und dann versuche ich, einen Ort zu finden, wo ich isoliert bin. Also die habe ich alle an verschiedenen Orten geschrieben. Aber es geht immer noch um Georgia. Georgia ist in den Büchern drin. Georgien ist in den Büchern drin.
Sie haben ihm gesagt, es sind mehr als 20 Jahre, die Sie Reise nach Karabach geschrieben haben. Das ist eine ziemlich rasante, fulminante, tragikomische Erzählung. Ein Kurzroman über zwei junge Leute, die eigentlich auf der Suche sind nach Hasch und nach Freiheit. Und dann geraten sie zwischen die Fronten eines Krieges. Und das ist der Krieg mit dem Nachbarland Aserbaidschan 92. Und mit viel Glück kommen sie wieder raus. Sie schaffen es. Und dann wurde das Buch, das habe ich jedenfalls vorne drin gesehen, 92 veröffentlicht, im selben Jahr. Wie geht denn das? Haben Sie es auch genauso fulminant, schnell, rasant geschrieben, wie es sich liest?
Ja, aber ein Buch zu verlegen dauert ja nicht lange. Es war 1992. Das waren ganz andere Zeiten als heutzutage in Georgien. Das Buch wurde halb von mir selber veröffentlicht. Ich hatte nie daran gedacht, ein Buch zu verlegen. Es war ja nicht das erste Mal. Mich hat einfach das Schreiben mehr interessiert als das Verlegen. Und das wurde dann verlegt. Das war aber Kriegszeit und keiner wollte es verlegen, kein großer Verlag. Und das wurde dann in einem Verlag einer psychiatrischen Anstalt gedruckt. Die machten das als Therapie sozusagen, als Arbeit. Arbeitstherapie. Ein Freund von mir hat das da angestoßen und so wurde das publiziert. Und deswegen wurde das von mir selbst publiziert und dann habe ich das in die Bücherläden gebracht. Das war ja nach dem Krieg in Tbilisi. Da gab es ja auch den Krieg mit Georgien in der Region. Und ich erinnere mich noch daran, dass das eine ziemlich spannende Zeit war. Das war das erste Buch, was ich je geschrieben hatte. Und ich saß da 2 Monate konstant an der Schreibmaschine. Ja, und ich habe das praktisch so verlegt in dieser psychiatrischen Anstalt und die haben damit auch Geld verdient.
Und Sie haben auch ein bisschen Geld damit verdient in der Zeit, hoffentlich.
Nee, ich nicht. Ich erinnere mich nicht, dass ich damit Geld gemacht habe. Wir sind ja ein kleines Land, da kann man nicht viel verkaufen. Aber alle möglichen Sachen werden ja verkauft. Seife, Internet, alles Mögliche. Man kann ja schreiben, aber Bücher verkaufen, das ist ein bisschen schwierig. 2000 Kopien vielleicht in Georgien. International waren die Abverkäufe natürlich besser. Aber in Georgien 2000, 3000, mehr waren das nicht. Also das ist nicht viel. Wir haben den Luxus, dass wir schreiben können, was wir wollen. Also der Markt, der drückt uns nie in die eine oder andere Richtung, nicht? Es ist schließlich ein sehr, sehr kleines Land. Da können wir einfach schreiben, was wir wollen.
Aber ich muss noch mal nachfragen, das ist ja unglaublich. Also wir haben, der Krieg ist, glaube ich, gerade zu Ende. Sie sitzen dann da, die Wirtschaft ist zusammengebrochen nach der Unabhängigkeit und im Krieg sowieso. Es gibt sehr stark eine Subsistenzwirtschaft. Die Leute müssen einfach von dem leben, was sie entweder im eigenen Garten haben oder was sie über Freunde und Verwandte bekommen, weil auch die Vertriebswege für alles Mögliche zerbrochen sind. Es gibt viel Gewalt auf den Straßen. Und Sie ziehen sich zurück und sitzen da und schreiben in 3 Monaten einen Kurzroman. Sehr erstaunlich.
Yes, that was a life we live and we... Despite all the shootings,
ja, und trotz dieser Schießereien, oft hatte ich einen Satz, den ich nicht vergessen konnte. Die Kugeln flogen um mich herum wie betrunkene Spatzen. Und das Land, das war ja immer verwickelt in Kriege in diesem Jahrhundert. Da gab es also selten mal Stabilität. Man will ja, dass das Land wächst und dass die Familien friedlich leben können und wachsen können. Und da entwickelt sich dieser Humor, diese Komödie. Das ist okay, wenn man da sitzt und schreibt. Man ist auf eine Art kaltblütig und sanft erzogen, wohlbehütet erzogen. Ich kann mir das gar nicht mehr so vorstellen, anders als Albtraum. Freunde gehen in den Krieg, Verwandte, die meisten kommen gar nicht zurück. Trotz dieser Dunkelheit, also wir hatten nicht mal Elektrizität, also wir liefen da mit Kerzen rum. Vielleicht weil die Zeit schon so lange her ist, hat das Ganze jetzt in Erinnerung was Romantisches an sich. Also das, obwohl da ganz schreckliche Dinge passiert sind. Tut mir leid, dass die Antwort jetzt so lang geraten ist.
Aber sie ist sehr aufschlussreich. Denn als ich den Roman zunächst gelesen habe, und als ersten habe ich Reise nach Karabach gelesen, da habe ich ganz erstaunt, pardon, wenn ich es sagen muss, jetzt auf ihr Geburtsdatum geguckt und habe dann gedacht, huch, so jung ist er ja gar nicht mehr. Der ist ja ungefähr so alt wie ich. Das ist nämlich ein sehr kecker, sehr schneller, sehr direkter Ton. Und nun verstehe ich auch, dass Sie den gefunden haben, weil Sie sich 3 Monate zurückgezogen haben, sehr schnell ihn geschrieben haben und die Situation einfach total verwirrend und gefährlich und außergewöhnlich war. Und dass dann der Verlag auch noch, als Verlag auch noch die Druckerei einer Psychiatrie diente, das finde ich dann auch noch ganz passend, auch zur Rolle der Literatur vielleicht. Hat man dieses Buch denn sozusagen auch in dem Jahr unmittelbare Ereignisse geschildert werden? Glauben Sie, dass das auch gelesen worden ist von Leuten, die, na, als Therapie will ich jetzt nicht sagen, aber sozusagen die in dem Verwirrenden, was ihnen gerade selbst widerfahren ist, einen Sinn sehen wollten und deswegen zu ihrem Buch gegriffen haben?
Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Es ist ein Buch über zwei junge Männer, die nichts wussten über ihre eigene soziale Gruppe. Sie wussten nicht, wie sie in der Außenwelt zurechtkommen sollten. Es sind zwei soziale Gruppen, die unterschiedlich sind. Das ist jemand, der kommt aus der Elite, dieser Junge, aber der weiß gar nichts. Er freut sich, dass er endlich frei ist, weil sein Vater ein schrecklicher Mensch ist. Die Stimme dieses Buches ist sehr ehrlich.
Ja.
Aber dieser Junge ist immer noch sanft. Er ist nett. Und ich glaube, diese Sanftheit, die funktioniert in der Literatur. Die Literatur ist positiv, nett, sanft. Selbst in den brutalen Szenen. Wir sind ja nicht wirklich grundböse. Wir haben die Chance, nett zu sein, freundlich zu sein. Dieser Junge weiß gar nichts, der ist völlig verworren, völlig verwirrt. Und auch die ganzen Witze, die es da gibt, sie sprechen über sich in der Zeit der Sowjetzeit, sie sind Nachbarn, aber sie ignorieren sich beständig. Jeder steht auf und tut so, als wäre der andere ein Fremder. Und das Konzept mit den verschiedenen Nationen, die eine hasst die andere, aber sie dürfen das nicht zeigen, weil sie alle in diesem Gefüge der Sowjetunion sind. Und ja, das ist genau das Gefühl, was dabei rauskommt.
Hätten Sie denn so auch schreiben können, wie Sie in diesem Roman geschrieben haben, nämlich von der Konfrontation eines beschützten, jungen, sanften, freundlichen Mannes, der sich an seinem Vater reibt, mit der Gegenwart, mit dem Krieg, in den er plötzlich hineingerät? Hätten Sie auch so schreiben können vor 1990, vor der Unabhängigkeit Georgiens?
Da hat man mich gar nicht verlegt. Ich habe seit meiner Kindheit immer schon geschrieben, aber nie etwas zu Ende gebracht. Denn die Agenten wollen ja immer, dass man ein Stück in einem durchschreibt. Aber ich bin nie über die vierte Seite hinausgekommen. Drei Seiten reichten ja. Ich habe ganz kleine Geschichten, Kurzgeschichten geschrieben. Aber ich dachte irgendwie, jetzt habe ich einen Plan im Kopf. Und dann gibt es natürlich einen Preis. Ich musste einfach zornig sein und durfte nicht so positiv klingen. Ich habe das in einem Slang geschrieben, den es vorher in der Literatur so nicht gab. Die Zensoren, die hätten das rausgeschmissen. Und plötzlich fühlte ich mich frei. Ich konnte schreiben, wie mir der Schnabel gewachsen war. Und ich habe mich dann entschlossen, zu schreiben, und das passte einfach zu dem Zeitpunkt. Ich kann diesen Ton jetzt nachmachen, aber es bedeutet nicht mehr das Gleiche. Ich bin einfach schon ein bisschen alt dafür. Jetzt bevorzuge ich andere Dinge, die mehr zu meinem Alter passen. Jetzt mag ich mehr so die komplizierteren Geschichten, denn diese Geschichte ist trivial. Wir kennen das ja. Jemand verliebt sich in eine Prostituierte und der Vater ist wütend. Das kennen wir ja aus vielen anderen Geschichten. Aber damals hatte ich keine Erfahrung mit einer komplizierteren Liebe. Und das sind die wohlbekannten Muster, und ich habe die dann eben in eine bestimmte Sprache reingebracht. Und ich habe ein Buch geschrieben, was einfach schnell weiterlief, was schnell geschrieben war und so weiter.
Und was eben lebt durch diesen sehr kraftvollen, sehr schnellen Ton, in dem Sie erzählen. Vielleicht auch deswegen, weil die Tradition Ihnen noch nicht so bewusst war als als relativ junger Mann. Wenn ich mir die anderen Bücher von Ihnen ansehe, die ich habe lesen können, dann sind mir da vor allen Dingen zwei Dinge aufgefallen. Einmal ist Ihnen offenbar Westgeorgien notwendig, wichtig, nicht notwendig, wichtig. Dort spielen jedenfalls sowohl der Filmvorführer wie Obole. Warum ist es Westgeorgien?
Das ist der Teil, wo ich geboren wurde. Meine Wurzeln sind in Westgeorgien und ich kenne die Welt viel besser als Ostgeorgien. Und meine ganze Jugend, die habe ich da verbracht. In Georgien, da haben wir eine Gebirgskette in der Mitte und das trennt den Westen vom Osten. Westgeorgien, das ist mehr subtropisch. Und so ein bisschen mediterran, ziemlich mediterran eigentlich. Und da war das Osmanische Reich auch, aber es ist eine mediterrane Gesellschaft dort. Ostgeorgien, das ist anders. Und ja, das sind einfach meine Wurzeln in diesen kleinen Städten da in Westgeorgien. Da leben auch meine Großeltern.
Das ist offenbar auch ein besonderer Menschenschlag dort. Man hält sich erstmal viel auf die Entfernung zur Hauptstadt zugute. Also der Staat, der Zentralstaat ist weit weg. Und dann haben die Menschen dort offenbar die Angewohnheit, dass die Worte bei ihnen eine dreifache Bedeutung haben. Wir glauben ihnen heute Abend jedes Wort, heute Mittag jedes Wort. Aber offenbar gibt es dreifache Bedeutung. Das erwähnen sie in den Romanen, in beiden Romanen, glaube ich sogar. Und Sie haben dort auch Erzähler gefunden oder Sie finden Erzähler und verorten sie dort, Ich-Erzähler meistens, die ihr Leben oder doch ziemlich großen Teil dieses Lebens erzählen. Und zwar so, als wenn sie vor einem stehen. Es gibt auch dort eine starke mündliche Tradition. Ist das die Tradition, die auch in Georgien oder in Westgeorgien eine Rolle spielt oder ist das Ihr eigener Ton? Das weiß ich nämlich nicht, weil ich nicht mehr, wesentlich mehr jedenfalls nicht kenne von Georgien.
It comes from story.
Das kommt some aus der Geschichte. Manche Geschichten schreibe ich in der ersten Person, manche in der dritten Person. Wenn man da was Autobiografisches reinbringt oder Dinge, die Autobiografisches imitieren, dann in der ersten Person. Und die erste Person ist ehrlicher im Allgemeinen und geht tiefer rein in die nicht so wichtigen Dinge. Manche Dinge sind einfach nicht wichtig. Die sind nur wichtig für den ersten, für den Ich-Erzähler. Also nicht, was also mit Vater, Mutter war, wie sie sich verliebt haben und so weiter. Wenn Sie das in der dritten Person erzählen, dann ist das langweilig. Das bedeutet gar nichts. Aber in der ersten Person als Ich-Erzähler, nicht, da gibt es ja diese verschiedenen Möglichkeiten, Gefühle zu zeigen, Gefühle des Protagonisten. Und das ist auch eine gute Maske. Das ist auch manchmal das, was man einer dritten Person erzählen kann.
Na, trotzdem legen Sie, glaube ich, auf den mündlichen Tonfall sehr viel Wert. Es gibt in dem Filmvorführer eine Rahmenhandlung und dort wird erzählt, dass der Fahrer einer NGO in Tiflis verschwunden sei. Und dann lesen wir das Tagebuch dieses verschwundenen Fahrers namens Beso. Das hat er aber auf Englisch geschrieben. Und Englisch hat er recht spät gelernt. Das ist die zentrale Lehre, die er von einer vertrauten älteren Person bekommen hat. Du sollst Englisch lernen, sagte der zu ihm nach der Unabhängigkeit. Das wird jetzt wichtig. Und er schreibt aber dieses Tagebuch in Englisch. Und auch auf Deutsch liest sich das zuweilen etwas ungelenk, ganz bewusst ungelenk. Deswegen habe ich nach dem Tonfall gefragt. Sie legen Wert darauf, dass da diese Ungelenkheit des Mündlichen und auch des Ausdrückens in einer fremden Sprache eine Rolle spielt. Warum machen Sie das?
Oh, it's quite complicated.
Ja, das ist sehr kompliziert. Es ist einfach eine andere Grammatik. Ich habe auch in Englisch geschrieben. Ich habe ein Gefühl für die Sprache, für das britische Englisch und wie man da schreibt. Ich habe sehr viel auf Englisch gelesen als junger Mann und man sagt normalerweise, dass man dadurch eine psychologische Dualität bekommt. Mir ist das nicht aufgefallen, aber die grammatische Dualität ist ist psychologisch gesehen viel schlimmer. Die georgische Sprache, das georgische Alphabet, die Grammatik in der Sprache in Georgien, das ist eine verbale Sprache. Ein Verb reicht schon für einen Satz. Da ist alles drin, die Person, die Richtung. Das ist Teil unserer Eigenart in der Sprache. Da braucht man keinen ganzen Satz, nur ein Verb. Und dann gibt es eine unterschiedliche Struktur. Aber ich denke, heutzutage gibt es damit gar kein Problem mehr. Jeden Tag lesen wir ja ganz viele interessante Dinge. Und in der sowjetischen Zeit war das so, wie wenn mein Großvater Latein in der Schule lernte. Der benutzte das nie, aber zumindest kannte er ein paar Sprichwörter auf Lateinisch. Englisch war so, das war einfach die Sprache und man benutzte das. Und hier sagt der alte Mann dem jungen Mann, er soll das lernen. Er schreibt das seinem Chef. Er will dadurch eine Verbindung mit der Welt herstellen, denn in Georgien, das bringt nichts. Nicht? Jeder ist genau so wie dieser Bezos. Und Englisch ist eben die Sprache, mit der man weitere Verbindungen herstellen kann mit der Welt. Und er weiß dann auch, wem er schreiben kann und an wen er dieses Tagebuch richten kann.
Dieser Bezo, so heißt der junge Mann, das ist ein ziemlich naiver Mann, der ohne starken Willen ist. Und als er sich verheiraten will, müsste er eigentlich seine Geliebte gegen den Willen ihrer Familie entführen. Das ist offenbar auch so üblich. Und das macht er aber erst, weil er ängstlich ist, nachdem seine Schwester, die erst 15 ist, es ihm vorgemacht hat. Die hat sich entführen lassen. Sie sprechen über solche archaischen und traditionellen Familienbräuche und auch über die Bräuche zwischen Männern und Frauen, die auch von einem gewissen Machismo geprägt sind, immer wieder. Und das tun auch andere Bücher aus Georgien, ihrer Kolleginnen. Und man merkt, dass sich da sozusagen etwas reibt. Also Schriftsteller haben offenbar ein Bewusstsein davon, dass das ein Problem sein könnte, dass man die Geliebte erst entführen muss, wenn man sie heiraten will. Denn wenn sie entführt worden ist, darf man sie nämlich heiraten, weil die Mutter dann irgendwann sagt, okay, ihr habt bewiesen, ihr liebt euch und es geht. Nur, dass das er sein muss, ist bereits ein Problem. Und das taucht bei Ihnen in den Büchern immer wieder auf. Ist das Bewusstsein denn nur bei den Schriftstellern so stark und müssen sie sich immer noch wehren gegen eine sehr starke Gesellschaft, in der die Bräuche unangefochten sind?
Ich versuche das mal zu erklären, was das mit dieser Entführung auf sich hat. In vielen Büchern findet man diese Diskussion der traditionellen Dinge. Das sind spannende Geschichten, das ist sehr romantisch. Zu meiner Zeit war es so, dass diese Entführungen anders genannt wurden. Also Entführung, aber da gab es einen anderen Blickwinkel und andere Aktionen. Es war nicht nur Entführung und Vergewaltigung. Es ist, wenn beide, der Mann und die Frau, sich heiraten wollen, aber alle anderen hat was dagegen. Zum Beispiel, georgische Männer mögen das nicht, wenn ihre Töchter heiraten. Die wollen die bei sich behalten. Dann gibt es ein Problem, Verzögerungen und dann rennen die einfach weg. Dann brennen die durch und verbringen einige Zeit irgendwo anders mit einer Freundin und dann sind sie vielleicht auch schon verheiratet. Und das passierte früher öfter, heute nicht so oft. Aber es ist ja eine patriarchalische Gesellschaft und die will Stabilität. Da gibt es sehr brutale Regeln, um die Stabilität zu verteidigen. Das ist praktisch was Mittelalterliches. Die Braut sieht man da irgendwo in der Entfernung, nicht? Und dann wird sie dann in die Burg gebracht. Diese jungen Männer und jungen Frauen, die weisen das heute von sich. Und normalerweise sind die ja wie Romeo und Julia. Aber als Problem oder als Tradition findet man diese Entführung heute. Irgendein Verrückter kidnappt jemanden, aber das ist natürlich jetzt eine Entführung, denn das ist dann nichts, was zu einer zukünftigen Heirat führen soll.
Diese Entführung glückt ja, die beiden heiraten dann und sie werden auch glücklich. Und das ist sozusagen der eine Strang einer Vergangenheit, mit denen die jungen Menschen mit einem anderen Begriff von Freiheit, individueller Freiheit, Probleme haben. Und dann gibt es eine andere Ebene, in der die Vergangenheit aber sehr positiv besetzt ist. Die spielt bei Obole eine sehr große Rolle. Ein Roman über eine Flinte, der Spitzname für dieses Gewehr, dieses historische Gewehr, mit dem vielleicht, heißt es, nie ein Schuss abgegeben worden ist, ist eben Obole. Und derjenige, der sie heute in den Händen hält und nur noch ein Haus hat, das langsam zusammenfällt, hat sie als ein Zeichen einer großen Vergangenheit seiner Familie noch in seinem Besitz. Das ist auch eine Erzählung über eine große Vergangenheit Georgiens gleichzeitig. Und da ist diese Flinte so ein Ding-Symbol. Man merkt, dass die Vergangenheit Georgiens immer gefährdet war. Auch da merkt man es in dem Roman, nicht nur in der Sowjetunion, auch vorher gefährdet war. War Ihnen, ich habe das Gefühl gehabt, Sie erzählen so plastisch und so direkt und so konkret, dass diese Flinte eine Flinte ist. Ist Ihnen immer auch bewusst gewesen, dass das ein starkes Symbol für die Vergangenheit Georgiens, die prachtvolle Vergangenheit, nicht nur dieser Familie, auch die prachtvolle mit Burgen, mit Fürsten, die sich trafen, mit großen Festen, dass das dafür ein Ding-Symbol ist? Und spielt das in Ihrem Denken eine große Rolle, die großartige Vergangenheit Georgiens?
Ich könnte sagen, es ist ein direktes Symbol. Ein altes Gewehr bedeutet immer irgendetwas in Bezug auf die Vergangenheit. Es ist ja etwas zum Jagen, zum Zerstören. Und dieses Gewehr ist jetzt ruhig. Also die Zeit der Schießereien ist vorbei. Und es sieht so aus, als ob sich die Dinge beruhigt hätten. Dieses Gewehr ist dünn und lang. Es ist eine Geschichte über die patriarchalische Gesellschaft und was davon überlebt. Dieses Haus, die Geschichte, die Erinnerungen und die Geschichte der Verbindungen zwischen den Menschen, das sind sehr sanfte, gutmütige Beziehungen. Man muss immer vorsichtig sein, wenn man mit den Menschen spricht, um einfach freundlich zu sein. Und das ist typisch für unsere Gesellschaft. Und so hat unsere Gesellschaft überlebt. Es ist diese Liebe dieser Menschen zueinander und sich selbst gegenüber. Es geht um Frieden und Liebe und das stirbt. Und das ist ein bisschen, drückt das auch meine Liebe dafür aus.
Ich glaube, wir haben Ihnen ein bisschen einen Eindruck vermitteln können, wovon diese Bücher, es sind ja nur drei auf Deutsch, nein, es sind vier da, es gibt noch ein Sachbuch von Akamorchi Latze, wovon diese Bücher handeln. Wir haben über drei gesprochen, Reise nach Karabach, was ja schon etwas älter ist, der Filmvorführer und Obole beim Mitteldeutschen Verlag, die anderen beiden beim Weidle Verlag. Herr Morchi Latze, ich danke Ihnen sehr. Und wünsche Ihnen nun auf der anschließenden Lesereise durch Deutschland noch viele, viele Leser. Vielen Dank.
Thank you. Ich danke Ihnen.